DAZN, der DAZN NFL Talk.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47, zur Post-Munich-Game-Folge hier bei uns bei Endzone, der DAZN NFL Talk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Christoph Stadler ist natürlich auch mit am Start. Und bevor wir loslegen, natürlich kurz übers Munich-Game gesprochen. Christoph, eine Sache möchte ich dir noch mitteilen, die ich dir noch nicht erzählt habe. Denn ich war natürlich am Munich-Wochenende auch am Samstag schon unterwegs, habe viele Fans getroffen. Erstmal Shoutout an alle, mega cool, was in der Stadt los war. Und ein paar sind auf mich zugekommen, ein paar mehr, und meinten, ey, euer Podcast, richtig cool, bitte gerne so weitermachen. Und das möchte ich hiermit auch offiziell erstmal Danke an euch sagen nochmal, für die, die ich es beim Wirtshaus vielleicht noch nicht geschafft habe, Danke zu sagen und an meinen lieben Kollegen Christoph auch weitergeben. Also weiter so, Christoph.
Erstmal hallo Flo Hauser, dann vielen Dank an deine Mama, an deinen Papa, Cousin, Cousinen. Schön, dass sie in der Stadt unterwegs waren, freut mich. So ein Familienausflug ist doch immer schön. Nee, freut mich auch. Gut zu hören. Macht man es nicht ganz umsonst. War insgesamt, glaube ich, ein ganz rundes Wochenende. Man muss ja ehrlicherweise sagen, wir wussten nicht ganz, was uns sportlich erwartet. Ich fand es jetzt kein miserables Spiel, dieses 20-17 nach Verlängerung für die Carolina Panthers. Die Giants verlieren auch in München. Es ist unsäglich. Was ist dein Eindruck? Was ist hängen geblieben die letzten Tage, wenn du es hast Revue passieren lassen in deinem Köpfchen?
Kälte ist mir
stimmt.
Nein,
Arena
also
war
natürlich so
kalt.
Bei dir war es ja noch ein bisschen kälter als bei uns oben am Kommentatorenplatz. Nee, tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Erstmal total viel Energie an den Tagen davor schon, mit den Trainings, mit den Fans. Ich war mit Roman Motzkus vorher unterwegs auf das Falcons-Haus, Seahawks-Haus, bei den Giants, Panthers, überall war was los. Also wirklich sehr cool, dass wir euch alle treffen durften und einfach über Football geschnackt haben. Das war überragend. Tolle Energie in der Stadt und auch im Stadion. Überragende Stimmung, das muss ich schon sagen. Das hat großen, großen Spaß gemacht, euch Fans auch zuzuschauen oder uns Fans auch zuzuschauen. Und am Ende des Tages ist mir hängen geblieben, dass das Spiel total Spaß gemacht hat. Es war irgendwie ein Hin und Her, es war ein bisschen für alle was dabei. Mal hier ein Fumble, mal da eine getippte Interception, aber auch mal schöne Läufe, gute Touchdowns und Spannung vor allen Dingen auch. Und mir hat das großen, großen Spaß gemacht, obwohl wir eben wussten, es sind zwei Teams mit nur zwei Siegen bis hierhin. Aber sie haben sich, finde ich, auf ihrem Niveau dementsprechend gegeben. Und das, was mir hängen geblieben ist, sind, wie gesagt, die tolle, tolle Stimmung in der Atmosphäre, trotz zweier nicht so guter Teams. Und, weiß nicht, wie es dir geht, Bryce Young ist mir auch hängen geblieben.
Ja, ich wollte gerade sagen, Glückwunsch Bryce Young zum ersten Mal Back-to-Back-Siege. Vielleicht ist jetzt so ein kleiner Kickstart. Der musste viel SCH und Gras fressen. Deswegen dem wünsche ich es tatsächlich. Auch Chuba Hubbard hat sich auch in München diese Vertragsverlängerung absolut verdient. Career High in Carries und Rushing Yards. 28 Carries für 153 Rushing Yards. Das war dann der Spieler, der ihnen den Sieg erlaufen hat. Vielleicht noch kurz ein, zwei Worte zu den Giants, weil ich formuliere es auch da mal ganz deutlich, die sind offiziell am Arsch. Ich glaube, Daniel Jones wird tatsächlich gebencht. Ja, also sorry, du kannst in München nicht gegen die Panthers verlieren, wenn du vorher noch auf, in Anführungszeichen, dicke Hose machst. Ich glaube wirklich, dass wir Drew Lock nach der Bye-Week sehen werden und dass Daniel Jones gebencht wird, weil ja dieser Passus da im Vertrag ist, so ähnlich wie es bei Russell Wilson war, wie bei Jimmy Garoppolo. Um eine Verletzung zu vermeiden, nimmt man ihn raus, weil er hat 2025 23 Millionen garantiert, wenn er verletzt und diesen Fitnesstest, nenne ich es jetzt mal, nicht schafft. Ja, und wenn er gecuttet werden würde, dann wären es 22,2 Millionen Dead Cap. Sie würden sich aber immer noch 19 Millionen Dollar sparen. Mhm. Und damit ist, glaube ich, das Kapitel Daniel Jones in New York, in München jetzt beendet worden.
Ja, das sah nämlich echt in allen nicht ganz gut aus oder echt schlecht aus. Ich habe ein witziges, vielleicht hast du das auch gesehen, ein witziges Video gesehen bei Twitter, wo es hieß, da war eine Überschrift, guckt mal, was Daniel Jones kann, wenn er Zeit in der Pocket bekommt. Das war aus dem Munich Game. Und dann geht das Play los, er bekommt Zeit und wirft den Ball halt komplett ins Nichts. Und das beschreibt halt, und das war halt witzig, weil man davon ausgeht, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt, dann kann man gar nichts. Das beschreibt es ganz gut. Und viele Experten sagen ja übrigens in den Staaten auch, sie gehen davon aus, genau aus den besagten Gründen, dass das der letzte Snap war, den er in München gespielt hat. Also ja, sehr, sehr schade. Aber
kurios, in München aufgewachsen als Fan der Carolina Panthers, weil er aus Charlotte kommt. Ausgerechnet gegen die quasi die New York Giants Karriere beendet zu bekommen, vielleicht auch die NFL Starter Karriere beendet zu bekommen. Also ist schon, der Football Gott hat manchmal schon ein lustiges Drehbuch auf dem Tisch liegen.
Definitiv, definitiv, ja. Also da sind wir gespannt, wie es da weitergeht und
Vielleicht ja, ein ganz kurzer Ausblick nochmal, hast du es auch so ein bisschen mitbekommen? Berlin ist ja ganz heiß im Rennen. Frankfurt, ja. Was man jetzt so lesen konnte, wir nehmen am Mittwochabend auf, dass da wohl auch so drum geht, was, wie sage ich das jetzt nicht, Kohle bezahlen oder halt quasi der NFL geben, um quasi mögliche Zuschauereinnahmen auszugleichen, die man in Frankfurt eben hätte, weil man natürlich weniger Zuschauer reinbringt als ins Olympiastadion München, die interessiert sind. Ich habe auch schon mal den Namen Wien mal gehört, dass der ja nicht ganz auszuschließen ist. Ich glaube, da ist nur das Problem mit dem Stadion, weil das Ernst-Happel-Stadion jetzt nicht das allermodernste, beste ist. Aber ich glaube, Wien sollte man tatsächlich auch nicht ausschließen, auch wenn es, glaube ich, eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat. Düsseldorf wurde genannt. Alles könnte richtig Fahrt aufnehmen.
Ja, total. Also am Ende des Tages habe ich das auch, glaube ich, im Kommentar mit Roman einmal kurz besprochen und auch gesagt, wenn sie in Bielefeld spielen, mir ist das völlig egal, sie sollen nach Deutschland kommen oder in den deutschsprachigen Raum, unbedingt auch nach Wien. Und da habe ich auch mit Roman dann tatsächlich nach der Sendung noch ein bisschen diskutiert. Berlin, mega geil. Auch geschichtsträchtiges Stadion halt irgendwie, ne? Das Problem könnte aber das denkmalgeschützte Stadion sein. Wir erinnern uns, in Frankfurt wurde extra Roman umgebaut. Erzählt, ja. Bei größeren Geschichten, größeren Events wird im Olympiastadion gerne so ein Container als Kabine aufgestellt. Auch beim DFB-Pokalfinale war das schon häufiger der Fall. Weiß nicht, ob die NFL das dann so mitmacht oder ob die dann, weil genügend Platz drumherum ist, zum Beispiel das Maifeld oder sonstiges, was es dort gibt, tatsächlich für nur diese NFL-Spiele noch extra bebauen lassen könnten, würden, dürfen.
Das muss der Senat entscheiden. NFL.
Ja, natürlich. Wenn, aber
leck mich, Denkmalschutz, ich bin die NFL.
Ja, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall soll es ja dann mit langfristigen Verträgen auch weitergehen. Also wenn was kommt, was Deutschland betrifft, dann sind wir, glaube ich, für die nächsten 4-5 Jahre wieder abgesichert. Und eins steht auch klar, sie kommen auf jeden Fall wieder. Und da freue ich mich sehr drauf.
Definitiv. So, und jetzt München, Deckel drauf mit den Deutschlandspielen, mit den International Games. Gehen wir ins Hier und Heute. Was gibt's an Neuigkeiten?
Die News.
Ja, und zwar gibt's Neuigkeiten aus Dallas, jetzt keine überraschenden Neuigkeiten. Dak Prescott wird die Saison jetzt verpassen, also den restlichen Saisonverlauf verletzt verpassen, wird am Oberschenkelmuskel operiert werden müssen. Weiß gar nicht, ob er schon wurde, das hat auf jeden Fall Owner Jerry Jones bestätigt. Damit Cooper Rush, it's your stage. Bei Dak Prescott heißt es erstmal pausieren, aber soll dann zur neuen Saison wieder fit sein.
Alles für die Cuts bei den Cowboys. Auch ein Quarterback, der verletzt ist, auch letzte Woche schon ausgefallen ist und jetzt auch nochmal ausfallen wird, bis nach der Bye Week, die dann jetzt dann übernächste Woche ansteht sozusagen, ist Trevor Lawrence bei den Jacksonville Jaguars. Das mal der Vollständigkeit halber ist natürlich auch ein Verlust. Mac Jones, zuletzt der gegen die Vikings, naja, Licht und Schatten. Wisst ihr alle, aber auf jeden Fall Trevor Lawrence wird weiterhin auch aufgrund der vorsichtshalberen Maßnahmen dann für diese Woche auch rausgenommen werden.
Die Steelers müssen auf ihren Pass-Rush, auf Alex Highsmith verzichten. Der wird, so die Aussage, Anführungszeichen, ein paar Wochen fehlen. Was auch immer das dann genau heißen soll. Der hat sich am Wochenende am Knöchel gegen Washington verletzt. Und ich sag mal so, Mike Tomlin, entweder der hantiert wirklich mit schwarzer Magie. Der Mann weiß einfach alles. Gut, dass man Preston Smith aus Green Bay geholt hat. Der kommt ganz früh wahrscheinlich schon zu einer etwas prominenteren Rolle, als es der Fall gewesen wäre, wenn Highsmith halt einfach fit gewesen wäre. Dementsprechend hat man da genau für den Fall eine Absicherung geholt.
Total.
Mike Tomlin, also wirklich also der Typ.
Der wusste es vorher schon wieder. Seattle Seahawks hat den Linebacker Tyrell Dodson entlassen, beziehungsweise gewaved, wie man da immer so schön sagt, nachdem man da auf allen Ebenen irgendwie nicht miteinander zufrieden war und nicht mehr auf den grünen Zweig gekommen ist, was es da so gab. Und dann, ich glaube, 2 Tage später war es dann so, dass die Miami Dolphins ihn jetzt also per Waiver geholt haben. Durchaus interessanter und auch spannender Move von Miami, um da wieder eben ein bisschen Tiefe zu haben. Und Tyler Dodson ist ja auch kein schlechter gewesen, nur in der aktuellen Phase ist das sehr, sehr schwach. Ja, aber da gibt's ja viele Quälereien innerhalb des Teams, was dann auch wohl dazu geführt haben soll, dass er eben Adios sagen musste. Ne?
Also Sie haben
stark ist er schon sportlich, ja.
Ernest Jones aus Tennessee ja geholt gehabt. Das war ein Trade, den wir euch ja auch erzählt haben. Der übernimmt jetzt auch dieses defensive Play-Calling, also der im Helm quasi verbunden ist.
Ja.
In dem Fall mit draußen, mit dem Headcoach, mit Mike McDonald. Spannend auf jeden Fall. Ich war schon ein kleines bisschen überrascht, weil letztes Jahr hat er mir sehr, sehr gut gefallen in Buffalo. Das war natürlich auch mit Abstand seine beste Saison. Man muss dazu sagen, das ist ja auch so ein kleiner Gag, wer den Run nicht stoppen kann, hat es bei McDonald dann gar nicht so leicht. Das war jetzt bei Dodson durchaus der Fall, dass er einen Run nicht so gut stoppen konnte wie letztes Jahr mit Buffalo. Ja, schauen wir mal, die Seahawks werden schon wissen, was sie machen.
Ja, wie gesagt, da war wohl viel anderes Grund für die Trennung, auf jeden Fall. Mal gucken.
Dann verlängern die Niners mit Theodore Lenoir, der 25-Jährige, hat für 5 Jahre und 92 Millionen bei den San Francisco 49ers unterschrieben, ist damit jetzt nicht der teuerste Cornerback, bewegt sich so jährliches Durchschnittsgehalt auf Platz 12. In der Gesamtsumme, diese 92 Millionen sind Platz 6 bei den Cornerbacks. Ich finde es einen ganz guten Deal, weil es war klar, dass die ja welche bezahlen müssen, dass es eher wahrscheinlich auch ist als Jüngster, der ist variabel einsetzbar als Outside Corner, kann auch im Slot. Dürfte aber wahrscheinlich auch dann bedeuten, dass Javarius Ward nach der Saison nicht bleiben kann, weil dann die Kohle einfach ausgeht, weil der Purdy auch noch einen Vertrag bekommen wird.
Das wollte ich gerade sagen. Da wird es dann natürlich irgendwann, was wir immer mal wieder sagen, gerade bei den 49ers eng mit der Planung für die neue Saison. Aber Lenoir hat ja auch alle Antworten geliefert, dass er das auch verdient hat. Und dann muss man halt irgendwo anders wieder Einsparungen machen, wenn es dann so kommt. Ich erinnere da auch immer gerne an das Bills-Team mit der Secondary, die alle irgendwie einen guten Vertrag hatten. Und dann musste man auch irgendwann aussortieren, ne, auf den Positionen, weil du nicht alle Starter auf Cornerback oder Safety oder wo auch immer sie dann auftribbeln, so teuer spielen lassen kannst.
Ja, und dann haben wir eine Meldung noch. Kommt sie überraschend? Kommt sie nicht überraschend? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also, die Colts wechseln wieder ihren Quarterback. Nach 2 Wochen geht's von Flacco zurück zu Anthony Richardson. Und ich glaube, wenn ich jetzt richtig mitbekommen habe, hat er den Wechsel jetzt auch wieder bis zum Saisonende ausgerufen, wie er ja Flacco auch schon bis zum Saisonende ausgerufen hat.
Also, hör doch auf.
Die 2 Wochen jetzt mit Flacco waren nicht so erfolgreich. In Minnesota und in Buffalo gab es Niederlagen. War jetzt am Wochenende jetzt Buffalo auch wieder diese Flacco-Wildness. 2 Touchdown-Pässe, aber 3 Interceptions. Jetzt ist also Richardson wieder da. Was ist der Plan in Indianapolis? Oder haben sie einen Plan? Oder we need a plan?
Ganz ehrlich, ich habe es dir ja geschrieben in unserer Vorbereitung beim Podcast, so als das dann gekommen ist. Hast du gesagt, hast du auch schon gelesen? Und ich gesagt, was machen wir denn damit? Also was soll das? Also ich verstehe das wirklich gar nicht. Ich verstehe es nicht. Joe Flacco hat schlechte Statistiken. Sie haben nicht gut gespielt. Alles cool. Aber du kannst doch nicht sagen, der Anthony Richardson, das ist übrigens keine Entscheidung gegen ihn. Wir werden in Zukunft weiterhin auf ihn bauen. Natürlich ist es ein Downer. Joe Flacco macht das jetzt. Wir wollen Richtung Playoffs. Nur um es dann 2 Wochen später zu sagen, wir wollen in die Playoffs. Anthony Richardson ist unser Mann. Also das ist so ein Schwachsinn. Ich verstehe es wirklich nicht. Also wer da auf die Idee gekommen ist, in der Öffentlichkeitswahrnehmung das so darzulegen. Mein lieber Scholli, liebe Colts. Sorry, liebe Colts-Fans, aber das ist echt ein Schmarrn, wirklich.
Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ausreicht, dass 2 Wochen, dass du Richardson... Nochmal, ich glaube, sie haben ihn so ein bisschen rausgenommen, jetzt mal vom sportlichen Aspekt weg, einfach um ihn vielleicht auch ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Hat das jetzt total 2 Wochen dann macht ausgereicht?
Sinn. Ja.
Nochmal, du hättest ihn eigentlich jetzt dann auch spielen lassen können. Auf der anderen Seite, er war auch wirklich schlecht. Vielleicht hat es jetzt was gebracht, aber ich bin sehr, sehr gespannt, weil dieses Hin und Her ist natürlich absoluter Quatsch.
Und Shane Steichen,
letztes Jahr war für mich der Coach of the Year, Kandidat Nummer 1 sogar jetzt im Saisonverlauf dann. Mittlerweile muss ich echt sagen, ich habe keine Ahnung, was er gerade macht. Also es ist ein Hin und Her und hilft, glaube ich, niemandem weiter.
Nee, genau das ist es, weil du kannst in 2 Wochen gar nicht so viel lernen, dass du jetzt nicht wieder in die Schusslinie gerätst. Das muss man einfach
sagen. Und jetzt gegen die Jets.
Sagen, ja.
Bin ich auch gespannt, da ist auch alles möglich. Oh, wow.
Schauen wir mal, was das wird, ja. Eieiei, naja gut. Und dann haben wir noch eine letzte News für euch, die auch großes Thema war und jetzt großes Thema gleich sein wird. Die Entlassung von Chicago Bears Offensive Coordinator Shane Waldron. Der Passing Game Coordinator Thomas Brown übernimmt jetzt dort als Offensive Coordinator. Und Christoph, da haben wir uns Expertise mit dazu geholt, beziehungsweise jemanden, der die Bears Tag ein, Tag aus begleitet. Von den Bears Cave, von der Fangemeinschaft, die auch einen Podcast haben. Seht selbst, wie seine Einschätzung ist zu dieser ganzen Situation bei den Chicago Bears.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
So, dann müssen wir jetzt mal über ein Team ganz genauer sprechen und freuen uns über einen Gast, Marc Barneko vom Podcast Bambusel heißt es offiziell, auch Bears Cave mit dabei, also rund um die Chicago Bears, seit gut 1,5 Jahren im Podcast-Business auch dabei. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Marc. Servus.
Ja, danke Flo, danke Christoph. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, leider müssen wir leider negativ sprechen über die Chicago Bears, weil doch viel passiert ist. Also als allererstes mal, vielleicht machen wir es chronologisch, diese peinliche, glaube ich, darf man schon sagen, 3-19 Niederlage gegen die Patriots. Hast du es schon gespürt, dass danach was passieren wird? Jetzt seid ihr 23 Possessions ohne Touchdown, dass bei der Offense was nicht ganz funktioniert, ist jetzt nicht ganz neu, aber irgendwas muss ja fast passieren, oder?
Ja, man greift natürlich damit so ein bisschen vorweg. Das Problem ist, man ist aus Chicago nicht gewohnt, dass zeitnah Konsequenzen gezogen werden. Und die Entlassung von einem OC fühlt sich so ein bisschen wie so eine Scapegoat-Entscheidung an. Denn der Head Coach sitzt auf einem Stuhl, der mehr als brennend heiß ist. Deshalb, ja, also die Frage ist wirklich, was man damit so ein bisschen bezwecken will. Da können wir vielleicht gleich nochmal im Detail drüber reden. Es fühlt sich so ein bisschen unbefriedigend an, aber so als notwendiger Schritt. Aber die Frage ist, wie groß der Ertrag am Ende ist.
Das ist ja genau das, was sich eigentlich alle fragen, denn was man mitbekommt ist oder was man gesehen oder vermeintlich gesehen hat, ist, dass der Shane Waldron und auch Caleb Williams irgendwie nicht gut zusammenarbeiten können. Man hat aber das Gefühl, das meint ja auch Christoph damit, dass die ganze Offense aktuell nicht gut zusammenarbeitet. Ich würde aber gerne noch einen Schritt zurückgehen und sagen, Matt Eberflus, der Head Coach, weil du sagst, wackeliger Stuhl am Anfang der Saison, wenn wir das mal nur ganz kurz mit beantwortet, schon auch viele gesagt, das kann richtig was werden, oder nicht? Und sie sahen zwischendurch ja auch ganz gut aus, jetzt vor 4-5 Wochen.
Ja, man muss tatsächlich, ist immer schwierig, wenn man selber einen Podcast aufnimmt, man muss ein bisschen auf seinen Redeanteil gucken. Denn wenn man mit Eberflus anguckt, dann geht eigentlich diese ganze Personalie noch weiter zurück. Denn eigentlich battelt mit Eberflus seit auch vor der Saison schon um seine Entlassung. Matt Eberflus ist 0-18 bei On the Road Games sonntags. Matt Eberflus steht in der Division 2-10. Sein Rekord ist 14-29. Und für alle Hörer da draußen, Bears-Fans wissen das, es gab so ein paar Geschichten, ein paar Situationen, ein paar Spiele in den letzten ein, zwei Jahren, die da so prädestiniert für diese Ära auch sind. Und zwar letztes Jahr hat man gegen die Broncos verloren. Da hat man 10 Minuten vor Ende im vierten Viertel noch mit 14-28 geführt und noch verloren. Man hat gegen die Lions letztes Jahr 4 Minuten vor Ende.
Das war krass,
26-14 geführt und noch verloren. Mhm. Jetzt gab es dieses Ding gegen die Commanders mit der Hail Mary, wo die Offense schon nicht gut aussah, dass man noch so ja auf peinliche Art und Weise und auch so ein bisschen auf eine Art, die den Lockerroom ja ins Wackeln gebracht hat, verloren hat. Dann ging es gegen die Cardinals weiter, wo man zur Halbzeit diesen Touchdown von DeMarcado bekommen hat, wo man eigentlich nur mit einem Run gerechnet hat, der die Zeit von der Uhr nehmen soll. Und jetzt natürlich gegen die Patriots Defense, die ich meine vor diesem Spiel, straf mich nicht lügen, nagel mich nicht drauf fest, aber 18 Sacks hatte und gegen die Bears auf einmal 9 Sacks liefert.
Genau, 16 glaube ich waren sind, hatten 9, 16. Ja, aber das stimmt ungefähr. Ja.
Ja. So, und das sind so ein paar Eckdaten aus der Ära Matt Eberflus, die diese ganze Entwicklung zeigt. Man ist natürlich in die Saison gegangen, alle haben vor der Saison gehofft, einen Wechsel des Regimes auch zu bekommen. Man hat als GM Ryan Poles sich so total an Matt Eberflus als Head Coach gekettet und gehofft, dass mit einem neuen Quarterback, mit einem neuen Offensive Coordinator, dass alles irgendwie besser läuft und man wird aktuell Lügen gestraft und diverse Jobs werden gerade zu Recht in Frage gestellt.
Ich bin jetzt vielleicht ein kleines bisschen ketzerisch, aber war Shane Waldron von Anfang an der Falsche auf der Position? Ich sag's mal ganz ehrlich, ich war nicht so begeistert, weil mir diese Seahawks-Zeit so ein bisschen zu sehr, naja, glorifiziert ist das falsche Wort, aber das war eine mittelmäßige Offense. Diese Spread-Offense hat dann mit dem Personal funktioniert. Aber es war eine mittelmäßige Offense. Ich habe es jetzt nochmal gelesen, was so die anderen OC-Kandidaten waren mit Cliff Kingsbury. Das hätte natürlich gepasst mit Caleb Williams. Ein Liam Cohn, von dem ich verzückt bin bei den Bucks. Ich finde, der macht einen überragenden Job. Zach Robinson von den Falcons. Ganz blöd gesagt, jeder andere wäre besser gewesen, oder? Hinterher sagt es doch einfacher, muss man auch sagen.
Das ist es. Man hat natürlich auch viel über die Situation bei den Saints gesprochen, die ersten beiden Wochen extrem gut aussahen.
Stimmt.
Also es ist immer so ein bisschen ein Gamble, glaube ich, ne? Und der Head Coach hängt mit seiner Philosophie, dem OC, meiner Meinung nach auch immer sehr im Nacken. Denn wenn du einen defensiven Head Coach hast, der Wert darauf legt, mit der Defense Spiele zu gewinnen, der den Quarterback mit seiner Philosophie auch und den OC dahin treibt, den keine Turnovers zu forcieren und irgendwie die Spiele 21-16 zu gewinnen, hat das natürlich auch irgendwo meiner Ansicht nach Einfluss auf den OC. Im Nachhinein muss man das wahrscheinlich so sagen. Ich war gar nicht so skeptisch, denn man muss irgendwo gucken, wo die Bears auch herkommen. Und am Ende des Tages war Shane Waldron ein OC, der Playcalling-Erfahrung hatte. Und wir haben mit Matt Nagy in der Bears History so ein bisschen gesehen, womit wir auf die Nase gefallen sind. Deshalb war man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig. Aber dazu habe ich ein paar Zahlen mitgebracht, denn wenn man sich dieses Jahr anguckt, Shane Waldron und die Offense, in Woche 1 bis 3 war man nach EPA per Play auf Rang 28 in der NFL.
Da war es noch richtig schlecht, ja.
Das war total schlecht aus. Da hat man noch so ein bisschen gedacht, okay, Rookie Struggles, neues Scheme, geben wir dem Ganzen ein bisschen Zeit. Dann war man in Woche 4-6 die viertbeste Offense in der NFL nach EPA per Play. Man hat gedacht, okay, man hat jetzt einen Drive, man hat das Scheme begriffen, die Spieler wissen genau, was sie machen müssen, die Coordinator und die Spieler sind auf einer Wellenlänge. Und dann kam die Bye Week. Und ich muss dazu sagen, ich war in London, ich war bei dem Jaguars Game und dachte wirklich, boah, das war wirklich dieser Punkt, wo diese Offense genau das erreicht, was man eigentlich erwartet.
Ja. Dachte ich auch.
Weil die Art und Weise, wie man gespielt hat, sah nicht nach Zufall aus. Weil manche Spiele gewinnt man und dann fragt man sich am Ende, wie hat man die gewonnen? Und dann kam Woche 7, die Bye Week, Woche 8, 9 und 10 gegen die Patriots oder andersrum gegen die Commanders, gegen die Cardinals und gegen die Patriots. Defensiven, die bisher in der Saison nicht damit geglänzt haben, Offensiven auszuschalten. Und in diesem Zeitraum, seit Woche 8, sind die Chicago Bears die Offense Nummer 32 in EPA per Play. Und für alle, die es vielleicht nicht so hundertprozentig wissen, setzt sich natürlich zusammen aus dem Running Game und dem Passing Game. Und im Passing Game sind die Bears aktuell die schlechteste Offense der NFL der letzten 4 Wochen. Und das ist brutal zu beobachten.
Aber hast du da einen Grund dann dafür? Weil ich fand auch, da dachte ich, ah, okay, am Anfang, ja, das gehört auch dazu. Und Kelly Williams darf ja auch Fehler machen, hat riesen Erwartungen, aber ist halt trotzdem ein Rookie und hatte auch ein schon schweres letztes College-Jahr, gemessen eben an einem Talent, was im Team quasi war. Woran lag es, dass es mit Walton dann nicht funktioniert hat? Wir haben immer auch über das Laufspiel gesprochen, dass das dann meines Erachtens auch verbessert aussah in dieser Phase, in diesen 3 Spielen. War das eben auch ein Faktor? Aber Kelly Williams schaut für mich, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, verunsichert aus. Ich habe mir diese 6 jetzt nochmal angeschaut gegen die Patriots. Natürlich ist diese O-Line schlecht, aber auf der anderen Seite waren die Patriots ja auch mit einer wahnsinnig schlechten O-Line und Drake May sah für mich deutlich besser aus. Also war ein Sack, wo er quasi von der rechten Seite bekommt er den Pressure, kommt der Pass-Rusher. Er muss ihn sehen, geht nach vorne, dreht sich um in ihn rein, als ob er gerade einmal so herkommt. Also was ist los mit Caleb Williams? Der darf ja gerne Fehler machen. Im Moment schaut es so aus, als ob er gar nicht weiß, was er machen will.
Oder soll. Vielleicht ergänzend zu der Frage auch, weil du es ja auch gerade gesagt hast, Marc, zwischendurch mit dem Play-Call und dem Scheme sah es ja gar nicht so schlecht aus. Und jetzt hat man aber das Bauernopfer Shane Waldron ja geopfert.
Es ist aber kein Bauernopfer, glaube ich.
Ja, aber das ist genau der Zusatz, worum es geht. Ob es das Play-Calling ist, was zwischendurch einfach nur uns alle getäuscht hat, oder ob es die Zusammensetzung ist. Das wollte ich nur mal ergänzen an die Frage von Christoph auch mit Bezug auf Caleb.
Ja, also ich kann mir wirklich nicht erklären, was nach der Bye Week oder in der Bye Week passiert ist. Ich glaube,
das sollte eigentlich besser werden in der Bye Week.
Genau. Eigentlich sollte es besser werden, richtig.
Außer genau. Man geht natürlich nur feiern, dann ist das natürlich auch wieder hops.
Vielleicht. Ich würde aber mal unterstellen, dass das nicht passiert ist. Ich glaube, im Nachhinein muss man einfach sagen, dass diese guten Wochen vielleicht auch einfach den schlechten Gegnern geschuldet waren. Das muss man sagen. Man hatte in diesem Zeitraum waren es Defensiven 32, 31 und 30 in der NFL. Und das verzerrt natürlich das Bild irgendwo ein bisschen. Trotzdem muss man sagen, und das habe ich bei uns im Podcast auch gesagt, gute Teams schlagen schlechte Teams souverän. Und das haben die Bears in diesem Zeitraum getan. Aber dann hat man total versucht, wieder dahin zu gehen, dass man zum Shane Waldron Scheme muss man auch sagen, man erwartet unglaublich viel von den Receivern, Adjustments in der Route, man erwartet vom Quarterback sehr, sehr viel vor dem Snap und das ist einem Rookie-Quarterback auch einfach vielleicht irgendwann zu viel. Und man hatte dann Fronts, die vielleicht nicht so stark waren, man hatte eine bisschen gesündere Offensive Line, wodurch man ein bisschen kompensieren konnte. Ich weiß nicht, was man groß verändert hat oder warum man weggegangen ist von dem, was man getan hat, denn was ein großes Problem von Shane Waldron unter anderem ist, er trifft personell komplett falsche Entscheidungen. Beispielsweise, ich hänge es immer so ein bisschen auf an Cole Kmet, der in meinen Augen ein Top-10-Tight-End in der NFL sein kann, weil er dieser Receiver wie Travis Kelce oder Mike Gesicki oder wie auch immer, aber er ist ein super Blocker und er ist ein super reliable Target, gerade in der Mitte des Feldes, also guter Freund für einen jungen Quarterback. Cole Kmet, ich habe es mir aufgeschrieben, hatte in 3 Spielen ich glaube 4 Targets.
Ich habe es auch aufgeschrieben. 4 Targets für 27 Yards, 3 Catches. Ja. Das ist unfassbar. Ein genau. Kmet
gegen die Cardinals kein Target. Ja. Und Shane Waldron ist ja eigentlich für dieses 12 Personnel, also 2 Tight Ends auf dem Feld, auch total bekannt. Und Gerald Everett ist eine Totalkatastrophe, den er unbedingt haben wollte. Man bindet Cole Kmet nicht ein, man schemt DJ Moore nicht frei. DJ Moore kriegt fast ausschließlich Pässe von 3 Yards hinter der Line of Scrimmage, wo dann ein Keenan Allen, dessen Hauptaufgabe es nicht sein sollte, für Screens oder In-Screens zu blocken. Das heißt, da kommt eine komplette Frustration auch auf. Irgendwie checken die Receiver aus. Man setzt einen Keenan Allen, der bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht über die letzten 10 Jahre der zuverlässigste Wide Receiver in der NFL war. Und okay, er ist älter geworden, vielleicht hat er einen Step verloren. Trotzdem hat Shane Waldron versucht bei den Bears, Keenan Allen, was er 10 Jahre gut gemacht hat, auf einmal in eine andere Rolle zu drücken. Seine Average Depth of Target von Keenan Allen hat 2 Yards im Schnitt zugenommen. Also Keenan Allen ist auf einmal tiefe Routen gelaufen. Nicht diese schnellen Crosser, gerade auch so was gegen, wenn man den Blitz versucht zu schlagen, diese Hot Routes, die man gerade mit Keenan Allen super spielen kann. Und das hat Shane Waldron komplett desaströs gemacht. Also sowohl Personal-Entscheidung, Scheme, bei den Patriots hieß es nachher in Interviews, dass Spieler wussten, was gecallt wird. Und und das ist keine gute Defense, ist eine riesen Katastrophe.
Aber das heißt ja dann grundsätzlich, wenn wir das nochmal alles betrachten, weil die Spieler, du hast sie genannt, Keenan Allen, DJ Moore, auch ein Caleb Williams, immerhin Nummer 1 Pick, auch wenn man da mal vorsichtig sein muss, Stichwort Playcalling, das kennt man ja auch von diesem OC aus der vergangenen Saison mit Bryce Young, grundsätzlich eine Offensive, gerade im Skillset, die sehr gut lesbar ist, sage ich jetzt mal, die gute Namen hat. Das heißt, du würdest echt sagen, das liegt dann nicht am Playcalling per se, sondern am falschen Management, wie ich die Stärken meiner Spieler erkenne und einsetze. Weil das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe des Offensive Coordinators mit seinen Assistant Coaches zusammen. Und am Ende des Tages ist dann aber, um das auf vielleicht zu Ende zu bringen, in dem Sinne, die Entlassung völlig zurecht passiert.
Ja, es bedingt sich so ein bisschen. Einerseits, wie du dein Personal einsetzt, das hat ja auch so ein bisschen mit dem Playcalling zu tun. Wir erinnern uns an das Spiel gegen die Commanders, wo Doug Kramer Backup Center an der Goal-Line einen Carry kriegt. Ja.
Kriege ich jetzt noch Kopfschmerzen.
Ja, das sind, aber auf der defensiven Seite ja genauso. Dieses Play, bevor die Bears gegen die Commanders die Hail Mary abgeben. Man lässt ohne Druck mit 3 Rushern gegen eine Hail Mary aus 70 Yards eine 13 Yards Completion zu, wodurch Jaden Daniels erst in diese Range für die Hail Mary kommt. Mhm. Und das bedingt sich so auf beiden Seiten des Balles, dass man da einfach die komplett falschen Entscheidungen trifft. Ich bin kein Fan davon, in Screen über 3 Yards hinter der Line of Scrimmage zu callen, wenn es 3. und 3 ist. Ne? Ich bin da kein Freund von, und das bedingt sich gegenseitig, einmal das falsche Einsetzen des Personals, als auch irgendwie dann die falsche Entscheidung, was den Playcall angeht. Roshan Johnson ist, glaube ich, bei Carries Inside 3 Yards an der Goal-Line bei 100% Success Rate. Und dann setzt du dein Backup-Center ein, ne? Sowas.
Ja, macht Sinn.
Das sind so
Überraschungsmomente, nicht vergessen, ja? Man will ja mal
Aber es sind nicht die Detroit Lions.
Und in Bears History sagt man so ein bisschen, man erinnert sich an Perry damals an The Fridge, da hat ein Defensive Tackle einen Touchdown gelaufen, ja? So, und da wurde, ist ein cooles Gadget-Play. Aber was machst du, wenn du mit 7, 14, 11, 17 Punkten führst? Und nicht, wenn deine Offense nichts auf die Kette kriegt. Und du bist natürlich auch hauptverantwortlich für die Offense. Diese Offensive Line ist ein Desaster. Deshalb ist es eine Frechheit, dass der Offensive Line Coach, der dieses Jahr sogar promoted wurde, auch zum Running Game Coordinator immer noch im Amt ist. Da passiert gar keine Entwicklung der Spieler. Und
Also das wäre für dich ein Muss gewesen, auch dahingehend im Coaching Staff mehr zu verändern, wie es bei anderen Teams ja schon passiert ist, als nur den OC.
Definitiv. Man hätte eigentlich schon vor der Saison Matt Eberflus entlassen müssen. Weil
da kommen wir gleich nochmal zu Matt Eberflus, das ist meine Abschlussfrage noch.
Ja. Okay, pass auf, dann lass mich doch kurz die Sache zu dem Rausschmiss von Shane Waldron sagen, wie wir in Chicago auch mittlerweile Shame Waldron sagen. wir haben die Offense dargestellt, so klar, die Wide Receiver waren nicht offen, Caleb wurde ultra viel zugemutet, man hat keine Protection, keine schnellen Reads. Und das mit Cole Kmet haben wir ja angesprochen, ne, mit diesen Targets. Und all das führt dazu am Ende, und über Eberflus können wir dann, wie du gesagt hast, gleich noch sprechen, führt dazu, dass Shane Waldron auf jeden Fall zurecht geht. Und aber eigentlich ist es fast schon sinnfrei. Da können wir gleich beim Headcoach noch drauf kommen.
Genau, Headcoach wird eine spannende Frage sein, weil da, glaube ich, gehen wir alle in die richtige Richtung. Die wichtige Sache ist jetzt Caleb Williams. Du hast dein Nummer 1 Quarterback, das ist dein Franchise-Quarterback. Jetzt ist Thomas Brown der Passing-Game-Coordinator, der die Plays callt, also der quasi Offensive-Coordinator. Wie können sie Caleb Williams in die Spur bekommen? Ich finde, der klebt im Moment, was nicht typisch für ihn ist, in der Pocket. Der hält den Ball zu lang. Selbst bei seinem ersten Read ist er dann irgendwie unsicher. Also es ist so viel Verunsicherung bei Caleb Williams und dein Ziel muss er jetzt sein, du stehst ja eigentlich erst 4-5, aber mal drauf Punkt, was mit den Playoffs ist. Caleb Williams muss ja dein Hauptziel sein, den jetzt, und der muss jetzt nicht der beste Rookie aller Zeiten sein in seinem ersten Jahr, aber dass der einfach wieder Selbstvertrauen hat und wie ein NFL-Quarterback spielt. Geht es mit Thomas Brown?
Ergänzung, die nächsten 3 Spiele sind alles gegen Divisionsrivalen, ne? Auch das wegen nicht der Unwichtigkeit nicht vergessen.
Um da noch zu ergänzen, die nächsten Spiele, wir spielen noch alle 6 Division Rivals. Wir spielen zweimal die Lions, zweimal die Packers, zweimal die Lions. Wir spielen die Seahawks und die 49ers. Und die Seahawks sind damit irgendwie schon der
leichteste
Gegner. Und das ist schon krass zu sagen, so in diesem Scratch, ne? Und da kommen natürlich auch Fronts auf dich zu, die es in sich haben. Und du hast natürlich Caleb Williams an 1 gedraftet, weil er dieser Magier sein kann, weil er auch diese Qualität hat, diese Big Plays zu handeln, ne? Und weil man, wenn man sich das Tape genauer angeguckt hat, weil alle haben immer gesagt, der hält den Ball zu lange, der sucht immer das Big Play, aber bei USC war es ja schon wirklich so, dass die Receiver nicht offen waren und dass er kaum Zeit hatte.
Ja.
In diesen 3 sehr, sehr guten Wochen bei den Bears hat man gesehen, dass er, und das muss ich immer noch sagen, obwohl er aktuell nicht so aussieht, der beste Quarterback dieser Rookie-Class war, da nehme ich Jaden Daniels mit rein, da nehme ich Drake May mit rein und da nehme ich Bo Nix meinetwegen noch mit rein, der konstant und zuverlässig aus der Pocket im Short- und Intermediate-Game agieren kann und auch vor allem dadurch seine Reads gehen kann. Und das ist ja so ein Jaden Daniels-Thema, 1., 2. Read und dann sonst nimmt er halt seine Beine in die Hand. Das macht er überragend und ist aktuell der beste Rookie dieser Klasse. Deshalb will ich ihm da nichts wegnehmen. Aber du hast Caleb Williams geholt als Magier, als Big Play Hunter und du machst ihm, ich habe eine Analogie gelesen, da stand, du holst einen Shooting Guard à la Michael Jordan und versuchst ihn zu einem Point Guard zu machen, der einfach nur den Ball verteilt. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, wenn ich einen Point Guard haben will, dann will ich einen Allen Iverson haben und nicht irgendwie sonst wen. Aber man muss dazu sagen, dass die letzte Interception von Caleb Williams war in London. Davor 2 gegen die Colts, meine ich. Und das war's. Er spielt aktuell so auf Sicherheit bedacht und er ist so ängstlich, und er war ja vorher ein ganz anderer Quarterback. Er ist aus der Pocket rausgegangen und er ist auch in die Pocket reingesteppt. Er hat die tiefen Würfe getroffen. Und all das wird ihm gefühlt gerade aberzogen, weil dieser Headcoach und diese Philosophie ist, sicher den Ball, keine Turnover, wir wollen das Spiel mit der Defense gewinnen. Aber so organisierst du doch nicht dein Team, wenn du an Nummer 1 einen Quarterback ziehst. Und das ist das Riesenproblem.
Vor allem mit anderen Qualitäten.
Ja. Genau. Und deshalb hoffe ich, dass die Marschroute jetzt von Thomas Brown, der ja ein Jahr Offensive Coordinator bei den Panthers war, und wir wissen alle, wie das letztes Jahr aussah, deshalb hält sich mein Optimismus da in Grenzen.
Mit gleichen Problemen, sagen wir mal so, ja.
Mit gleichen Problemen, klar, gab es da keine Receiver, das muss man vielleicht dann noch zugute
halten. Und auch keine O-Line und so weiter und so fort.
Und auch keine O-Line, und deshalb will ich Bryce Young oftmals noch aus der Schusslinie irgendwie nehmen, aber kein guter Quarterback, keine gute Offensive Line, keine Playmaker. Trotzdem ist die Frage, wie viel besser er jetzt ist. Ich glaube, für Caleb Williams muss es jetzt heißen, den ersten Read nehmen, den Checkdown nehmen und Selbstvertrauen in die Big Plays wiederbekommen. Und auch den Mut haben, Fehler zu machen. Dann wirf halt 2 Interceptions, wenn du 4 Touchdowns wirfst, ist das vollkommen in Ordnung für einen Rookie. Peyton Manning hatte die meisten Interceptions aller Rookies in der NFL-History. So, mach, sei, be you.
Ja, volle Zustimmung. Ja, würde ich auch gerne wieder sehen.
Bevor Christophs Abschlussfrage zu Matt Eberflus kommt, vielleicht in einer kurzen Antwort, ist das aber auch mit ein Problem, warum man sich voll auf Caleb Williams natürlich beschäftigt, auch übrigens die zweitmeisten Jerseys in der ganzen NFL weltweit verkauft, ne?
Zu Recht.
Aktuell natürlich. dass jeder, egal ob Star Receiver, Running Back, Offensive Lineman, also mit den Spielern Vollgas mit sich selbst beschäftigt waren, und dementsprechend, dass alles auf den Quarterback eben doch nicht zugeschnitten ist, obwohl man es auf ihn zuschneidet. Versteht ihr, was ich meine? Weil für mich ist das, das sage ich Christoph jede Woche im Podcast, auch immer eine mentale Geschichte. Was ist das für ein Gefühl auf dem Footballfeld? Und da hat man bei den Bears einfach das Gefühl, keiner kann sich oder keiner kümmert sich um den anderen. Aber nicht, weil man sich nicht leiden kann oder weil man unzufrieden mit der Arbeit untereinander ist, sondern weil jeder total mit sich selbst beschäftigt ist.
Um es kurz zu machen, ich glaube, das ist ein Punkt, aber weil die Jungs sehr, sehr verunsichert sind. Man hat die Offensive Line ganz viel Gras blocken sehen. Man hat Receiver falsche Routen laufen sehen. Die Connection zu Caleb war einfach noch nicht da. Die Chemistry war noch nicht da. Ich glaube, da spielt Verunsicherung, was natürlich dann vom Offensive Coordinator auch mitkommt, eine ganz große Rolle.
Dann lass uns doch Matt Eberflus nochmal ansprechen, weil ich glaube, also ich behaupte, da werden wir alle die gleiche Meinung haben. Der ist nach der Saison weg. Letztes Jahr, ich sag's mal ganz salopp, hat ihm diese zweite Saisonhälfte, diese gute zweite Saisonhälfte den Arsch gerettet. Eben durch eine starke Defense. Da hatte ich dann auch schon so diese Bedenken, ah, ich verstehe es, dass man ihn nicht entlässt, weil die zweite Saisonhälfte wirklich gut war. Wobei ich habe nochmal nachgeschaut, die Gegner waren Carolina, Minnesota nach der Cousins-Verletzung, Arizona ohne Quarterback, Atlanta. Jo. Auch ohne Quarterback. Also es ist nicht so, dass das die besten Teams der Liga waren. Ich habe es damals verstanden, weil die Defense wirklich brutal gut war. Was ich da schon an Bauchschmerzen hatte, ich hätte für Caleb Williams gerne einen offensive-minded Head Coach gehabt. Und ich glaube, also Matt Eberflus, selbst wenn er jetzt jedes Spiel gewinnt, ja, wobei das wäre dann wahrscheinlich in Chicago wieder schlecht. Was passiert mit Matt Eberflus? Ich formuliere es so.
Ja, also ich war letztes Jahr an einem ganz anderen Punkt, denn meiner Meinung nach hätte er gehen müssen, vor allem nach diesen desaströsen Auftritten, über die wir eben schon gesprochen haben. Ich glaube, das Argument war wirklich, er hat trotz dieser schwierigen Zeit den Lockerroom hinter sich behalten und hat hinten raus noch ein paar Siege geholt. Jetzt ist es natürlich so, es ist immer noch Chicago und wir sind uns ziemlich sicher, dass ein Head Coach nicht in Season geht, weil in Chicago ist das seit Beginn der Franchise noch nie der Fall gewesen. Das ist eine sehr, sehr alte, sehr, sehr konservative Franchise und deshalb wird es bis zum Ende der Saison auf jeden Fall nicht funktionieren.
Aber würdest du ihn jetzt entlassen als Zwischenfall? Weil ich kann's, ja, ich würde es verstehen, dass man es bis zum Schluss macht, damit du diese gute Defense nicht auseinanderreißt, weil da ist er ja dann das, in Anführungszeichen, wirklich, in Anführungszeichen Mastermind, dass du eben, wie jetzt bei den Jets, du nimmst Saleh raus, Ulbrich hat einen neuen, wichtig, also größeren Job, das reißt alles ein bisschen ein, dass du bei den Bears sagst, komm, die Defense bleibt zumindest so, wir wissen aber, wir brauchen in der Offense jetzt fürs neue Jahr was, eben einen neuen Head Coach.
Ja, ich will das Thema Matt Eberflus als Defensive Coordinator gar nicht groß aufmachen, aber ich glaube, mit dem Personal, was du hast, ein Top Defensive Back Paket hast du da, du hast mit Montez Sweat einen guten Pass Rusher, du hast einen super Linebacker Duo. Ich glaube, dass Eric Washington als Defensive Coordinator diese Defense auch
Auch, okay, ja.
funktionieren lassen würden könnte, weil Matt Eberflus spielt diese super konservative Temper-2-Defense und er kann nicht mit einer Führung spielen. Ne? Wir haben es gesehen, in diesen ganzen Spielen, diese Führungen wurden immer abgegeben. Und jetzt ist es so, dass du merkst, dass der Lockerroom resigniert. Gegen die Cardinals und gegen die Patriots sah es nicht mehr gut aus. Gegen die Commanders gibst du, ich glaube, fast 400 Yards ab. Klar, scoren die keine Touchdowns, aber die sind halt super viel auf dem Feld. Es werden weniger Turnover kreiert. Mein Problem ist einfach, dass diese Entlassung von Shane Waldron keinen Sinn macht, weil Matt Eberflus hat nur eine Chance, in meinen Augen seinen Job zu behalten. Oder zwei. Einmal, weil es die Bears sind, das muss man halt leider Gottes so sagen, und weil der GM Ryan Poles sein Schicksal so an ihn bindet irgendwie. Man hat ihn ja verlängert vor dem
Das
Jahr.
stimmt.
Aber mein Punkt ist, wenn du als Matt Eberflus dich dafür entscheidest, mit dem GM Shane Waldron zu behalten, hast du die Möglichkeit, dass er das Team auf Spur kriegt und du behältst deinen Job. Wenn du jetzt deinen OC feuerst, nenn mir einen Head Coach, der in 3 Jahren dann seinen dritten OC aussuchen darf. Das wird ja nicht passieren. Das heißt, er wird, egal wie die Saison endet, du kannst ja diesem Mann nicht die Möglichkeit geben, noch einen OC auszusuchen.
Er ist eine Lame Duck, das stimmt.
Vor
Total,
allen
ja.
Dingen aber auch
Und
dann dem GM, das darf man auch nicht vergessen, bei all dem
genau.
Personal, das in den letzten
Total.
2 Jahren, muss man ja sagen, dann noch bewegt wurde, ne? Also kommt noch mit
Und
dazu.
das, ja, definitiv. Und das führt natürlich für mit Eberflus dazu, dass er und fürs Team, du hast jetzt einen Coach in diesem Team, von dem alle wissen, der geht nach dem Jahr. Also es bringt ja weder was für die Entwicklung der Spieler und du hast sogar eher, und das unterschätzt man, glaube ich, viel, du baust so eine Losing-Mentality auf, weil alle drauf Punkt, Punkt, Punkten und die das nicht mehr juckt, ob die gewinnen oder verlieren, weil keiner für den Coaching-Staff spielt. Der erreicht
Na,
ja auch keinen mehr.
ist
Und
ein
das ist
guter
so ein
Punkt.
bisschen, das ist meine Sorge, weil selbst wenn jetzt Thomas Brown super Leistungen zeigt, sehe ich keine Chance, dass Matt Eberflus bleiben darf, weil er schon so viel versagt hat und man ihm niemals die Chance geben darf, erneut einen Offensive Coordinator auszuwählen. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil natürlich haben wir jetzt die Sorge, auf einmal haben wir einen Run und dann bleibt Matt Eberflus doch, weil dann sagt Poles als GM, ja, wir sind durch schwieriges Gewässer geschippert und wir
Naja.
beide als tolles Duo haben es geschafft. Und eine große Sorge habe ich. Da habe ich eine interessante Statistik mitgebracht. Ich habe mir mal so die aktuellen Top 10 Quarterbacks der NFL mitgebracht. Ist halt sehr subjektiv, aber da sind halt einige an Spielern drin, die wirklich gut sind. Angefangen bei natürlich Mahomes, Lamar, Justin Herbert. Aktuell ist es Goff. Kyler Murray, finde ich, spielt eine überragende Saison.
Oh ja.
Und. Von all diesen, Dak Prescott und. Man kann sie sich für sich selber aufzählen. Es ist so, dass auch in den letzten Jahren, wenn man noch weitergeht, Quarterbacks, die einen Coaching-Wechsel in ihrem ersten Jahr haben, nicht erfolgreich waren. Der Einzige, der es geschafft hat, gut zu spielen, aber auch nicht erfolgreich zu sein, ist in meinen Augen Justin Herbert. Alle anderen hatten entweder Coaching, Stability oder waren schlecht, beziehungsweise Justin Herbert war gut, aber war nicht erfolgreich. Und das ist dieser Tanz auf Messerschneide, den man jetzt hat. Wechsle ich den kompletten Coaching-Staff, bringe Caleb Williams, und das mache ich mit einem neuen OC sowieso, in eine Situation, wo er sich wie Justin Fields damals, wie Mitch Trubisky vor ihm, durch Coaching-Wechsel wieder Jahr 1 College, Jahr 2 NFL, Jahr 3 nächster Offensive Coach und nächstes Scheme in einem neuen System an die NFL gewöhnen muss. Oder gehe ich mit dieser Lame Duck Coaching-Lösung in die nächste Saison? Und ich glaube, da muss man wirklich hoffen, dass Caleb genug Talent mitbringt, um diese Adversities zu überstehen und seine Qualitäten zurückbekommt und ein bisschen selbstbewusster einfach schafft zu spielen, dass man in der nächsten Offseason einfach alles in die Offensive Line investiert und damit das Team irgendwie in die richtige Richtung driften lässt.
Ja, sehr spannend.
Ja, dann ist wirklich sehr spannend. Ich finde es ja immer gut, dass man nicht immer alles gleich über Bord wirft, aber dann darf man sich irgendwann auch nicht mehr in die Tasche lügen. Sehr spannende Einblicke. Vielen lieben Dank. Wir sind ein bisschen über der Zeit. Wir müssen ja immer uns ein bisschen sputen. Aber was mich interessieren würde als allerletztes, würdest du jetzt einen Playoff-Run nehmen und Matt Eberflus bleibt? Oder lieber jetzt alles verlieren und dann ist Matt Eberflus sicher weg? Das ist ja die große Frage, die ich mir stelle.
Flo, naja, also wenn du jetzt einen Run hinlegst, dann würde das ja für mich bedeuten, dass Matt Eberflus schafft, ein guter Coach zu werden. Und dann würde ich sagen, ja, nehme ich. Okay, weil dann entwickelt sich Caleb Williams. Das ist ja die Folge davon. Aber
schwierig.
Es ist eine super schwierige Frage. Wenn du mir sagst, du verkackst, weil ich route nie gegen mein Team, aber wenn du sagst, du verkackst und kriegst nächstes Jahr Ben Johnson, komm, dann.
Dann wird schwierig.
Dann macht das ein Jahr weg. Nächstes Jahr Ben Johnson, Head Coach, der soll sich seinen Staff zusammensuchen und dann haben wir halt nicht in 25 wie geplant, sondern in 26 den Super Bowl.
Also seht oder hört, man kann viel über die Bears reden. Ja. Jetzt geht's erstmal gegen die Packers. Mach gerne nochmal kurz Werbung, euer Podcast. Ich habe auch reingehört zu dem Thema natürlich ganz speziell nochmal.
Ja, genau. Zu mir und zu uns, unser Podcast Into the Bears Bamboozle. Man findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Wir bringen jede Woche Dienstag eine Recap raus. Jeden Freitag gibt's eine Preview auf das kommende Spiel. Ihr findet uns auf Instagram, auf Twitter unter dem Handle Bears Bamboozle einfach. Das ist relativ easy. Wenn ihr reinhört, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Ausblick auf die nächste Woche in zwei Sätzen. Ich glaube, wenn man kein Bears-Fan ist, sollte man sich nicht angucken. Wenn man so ein bisschen wenn man mental struggelt, grundsätzlich im Leben, sollte man sich das sowieso nicht angucken. Schwieriges Thema. Ich glaube, vorher hätte ich gedacht, mit Shane Waldron wird es irgendwie so ein 34-7. Jetzt gebe ich den Bears ein 34-16 und ich bin eigentlich immer extrem
positiv. Warten wir doch mal ab.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Sehr spannend, was da in Chicago passiert. Jetzt am Sonntag um 19 Uhr gegen die Green Bay Packers live zu sehen auf der Zone, also der Endzone sowieso, aber auch als Einzelspiel. Ach, bin sehr gespannt, was bei den Bears da rauskommt. Man wünscht ihnen ja schon ein bisschen mehr Erfolg, aber ja. Also ich verstehe die Entlastung nochmal, aber da muss der nächste OC jetzt schon auch passen oder der nächste Head Coach, der offensive minded ist. Da wird jetzt schon personeller Natur wichtige Entscheidungen bevorstehen.
Ja, immens wichtige. Wie geht's mit Chicago weiter? Wie geht's bei uns im Podcast weiter? Wir wollen vorausblicken auf das Wochenende und wir haben ja auch ihn schon mal kurz jetzt auch im Gespräch mit Marc auch einmal gehört. Jaden Daniels, die Rookie Sensation, spielt jetzt Thursday Night Football, also in ein paar Stunden gegen die Philadelphia Eagles. Und Christoph, da will man natürlich drauf schauen, denn beide kommen eigentlich mit Schwung daher, hätten die Commanders dieses komische Spiel gegen die Steelers nicht verloren am letzten Wochenende, weil das sah eigentlich auch in größten Teilen wieder gut aus. Es war tatsächlich ein sehr spannendes Hin und Her, wenn man so will. Und die Eagles, weiß nicht, wie wir das einzuschätzen haben, die haben die Cowboys zerstört. Aber es sind halt einfach die Cowboys, die gerade nicht gut sind.
Das ist kein Qualitätssiegel mehr, das ist wie auf dieser, wie dieses Essensding ist dann rot, was ist da, eine 6 drauf oder sowas, der Nutri-Score, so heißt er. Wenn es dunkelrot ist, sind im Moment die Cowboys. Das ist wirklich, da ist ja selbst die Sonne ist gegen die Cowboys, also von daher, Dallas ist down. Lass uns lieber über die beiden Teams reden, weil es ist ein heißes Duell. Das ist das erste von 2 Spielen. Die spielen in Woche 16 nochmal gegeneinander, dann in Washington, jetzt in Philadelphia. Ja, und da geht's ganz einfach gesagt um einen möglichen Divisionssieg, zumindest mal die Divisionsführung. Philly ist Erster mit 7-2. Washington nach der Niederlage ist jetzt Zweiter mit 7-3. Aber ich freue mich mega drauf, was ein Thursday Night Football Spiel wir da bekommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil diese Eagles so ein bisschen klangheimlich haben sie da sich nach oben durchgeackert. Ja. Gerade die Defense ist im Moment schon in beeindruckender Verfassung, würde ich behaupten. Deswegen diese Washington Offense, Cliff Kingsbury gegen diese Philly Defense mit Vic Fangio. Jo, das ist, glaube ich, ein heißes Matchup. Die Eagles jetzt mit 5 Siegen in Folge sind im Moment Platz 1, also in diesem Zeitraum Platz 1 bei Total EPA, Nummer 1 bei Pass EPA und Nummer 3 bei Rush EPA. Also in der Zeit auch 4 Touchdowns nur abgegeben bei diesen 5 Siegen. Die Unit ist in Form.
Ja, definitiv. Und weißt du, was das Witzige ist, was bei mir jetzt hängen geblieben ist? Irgendwie sagen wir das bei den Eagles oft. So, die sind jetzt klammernheimlich irgendwie auf einmal wieder so gut. Weil wir sagen immer, irgendwie ist das alles nicht so greifbar, was die da machen. Die haben am Anfang der Saison gewonnen, verloren, gewonnen, verloren. Dann gab es Bye Week und seitdem haben sie dann alles gewonnen und sind richtig, richtig gut auf einmal wieder. Und was ich vor allen Dingen auch spannend finde, ist, wie wird die Defense gegen, du hast es ja gerade auch schon angeschnitten, gegen Jaden Daniels, gegen McLaurin, auch diese junge Secondary, die es ja da bei den Eagles immer wieder gibt aktuell, wie wird das denn so laufen? Weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber wenn sie so spielen, wenn wir die letzten Spiele hernehmen von den Eagles, ich habe es mir jetzt extra nochmal aufgemacht, klar, die Cowboys nur 6 Punkte zugelassen, gegen Jacksonville 23, da waren aber auch so ein paar flashige Plays mit dabei, das würde ich fast ausklammern, 17 gegen Cincinnati, 3 gegen die Giants, okay, und 16 gegen die Browns zugelassen. Also am Ende des Tages, seit der Bye Week mit all den Siegen, gewinnt vor allen Dingen die Defense die Spiele und die Offense sorgt für Spektakel und baut dann immer noch auch mit Garbage-Dingern so ein bisschen das Teil aus oder mit Spektakel-Plays über Saquon Barkley. Und da bin ich gespannt, ob Washington, die eben letzte Woche gegen die Steelers mal wirklich so eine Defense hatten, wo man kämpfen musste und man hat es dann eben knapp verloren, ob das diese Woche dann auch wieder so sein wird aus Sicht der Commanders.
Was man schon mal sagen kann, Marshon Lattimore, was man jetzt so hört, der wird sein Debüt noch nicht feiern können.
Ja.
Der war jetzt zu Wochenbeginn nicht dabei, auch was so am Mittwoch an News kam, dass er es nicht schaffen wird. Das wäre natürlich schon wichtig gewesen, weil ich gehe schwer davon aus, diese Eagles werden auf der offensiven Seite diese Secondary attackieren mit AJ Brown, mit Devonta Smith. Die werden sie attackieren und dann hast du immer noch Saquon Barkley, der dir richtig wehtun kann. Also es wird schon eine riesige Aufgabe werden für die Washington Commanders, aber die müssen halt einfach mit ihrer Offense mithalten, ihre Drives am Leben halten, die sind stark bei Third Downs, da sind sie die Nummer 5 der Liga, die haben ungefähr 39 Yards pro Drive, das ist der dritte Platz hinter Baltimore und San Francisco, du musst deine Drives am Leben erhalten, sie ausspielen und punkten, also dieser Defense so quasi durch deine Drives, dadurch, dass du am Leben hältst, wehtun. Und dann kannst du, glaube ich, irgendwie mithalten, weil ich finde die Eagles, ich hatte sie vor der Saison sehr hoch, in der Saison habe ich dann schnell mein Vertrauen wieder verloren, habe sie irgendwie immer noch nicht so auf meiner Watchlist in der NFC, wenn ich ehrlich bin, und trotzdem sind sie im Moment einfach gut auf beiden Seiten des Balls.
Absolut richtig. Und ich finde spannend, was du gerade gesagt hast. Glaubst du, dass dann vor allen Dingen das Passing Game auf beiden Seiten das Ding entscheiden wird? Denn beim Laufspiel, Robinson wird auch wieder dabei sein auf Seiten der Commanders. Auch ganz wichtig im Übrigen. Also sehr wahrscheinlich dabei sein. Sicher sein kann man sich ja nie, aber sehr wahrscheinlich wieder mit dabei sein. Beide sind Top 5 in der Lauf-Offense, aber gegen den Lauf in der Defense sehr schwach oder relativ schwach. Das heißt, es gleicht sich ja vielleicht aus, wenn man jetzt einfach die Statistiken hernimmt und sagt, das und das gegeneinander und die gesetzt. Die
waren jetzt schon okay in den letzten Spielen.
In den letzten Spielen ja, aber insgesamt, ja, stimmt, Momentum, klar, und Form. Aber ich gehe da, glaube ich, mit, dass ich dann das Passing-Game sehe und vor allen Dingen den Pass-Rush. Glaubst du, dass da die Eagles dann mit ihrer aktuellen Form, wenn du das jetzt auch gerade nochmal ansprichst, insgesamt eher als Sieger vom Platz gehen können als die Commanders?
Also die Eagles sind bei mir schon favorisiert, auch weil sie zu Hause sind. Jordan Mailata soll wohl zurückkommen auf Left Tackle. Das ist natürlich schon auch normal. Der war bis zur Verletzung einer der besten Left Tackles der Liga. Also nach PFF-Grades war die Nummer 2 im Passblock hinter Tristan Wirfs und die Nummer 5 im Runblock. Also da kommt eine Maschine zurück. Die Frage ist, wie fit er ist. Aber wenn du einen Pass-Rush schon ansprichst, ich glaube, du musst es schon irgendwie hinbekommen, Druck auf Jalen Hurts zu machen. Denn ich habe mir die Zahlen extra noch angeschaut. Jalen Hurts in der Clean Pocket. Mhm. Er hat 79% Completion Rate, Platz 1. 9,8 Yards per Attempt. Das ist Platz 2 hinter Lamar Jackson, der eine MVP-Saison spielt. 7 Touchdown-Pässe bei 2 Interceptions. Also wenn der eine clean Pocket bekommt, dann findet er AJ Brown, dann findet er Devontae Smith, dann wird diese Secondary attackiert werden. Und nochmal im Hintergrund, du hast immer diesen Saquon Barkley, der dich trotzdem kaputt laufen kann. Das ist ja das. Deswegen, ich glaube, ich würde es nicht zu sehr aufs Passspiel reduzieren.
Ja.
Weil du gesagt hast, bei den Commanders, Brian Robinson kommt wieder zurück, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Saquon Barkley spielt ist in einer bärenstarken Form, spielt eine Top-Saison. Also diese Offense auf beiden Seiten, also sowohl auf Washington als auch auf Eagles-Seite, könnte schon verdammt punktereiches Spiel werden.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen, weil ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, es ist ein Divisionsduell, Freunde der Sonne.
Ja,
das
genau.
Heißt, es ist ja auch Platz verdammt 1. Wichtig. Ja, die Commanders 7-3, die Eagles 7-2. Die Commanders haben dann noch ihre Bye-Week. Die Eagles hatten sie schon vor einigen Wochen. Also das ist ja auch ein unfassbar wichtiges Spiel am Ende des Tages. Und ich habe immer, wenn ich diese Paarung lese, und das ist völlig egal, in welcher Form die Defense oder die Offense oder wer da an der Center steht, immer im Kopf, die Commanders haben den Eagles in den letzten Jahren immer entweder wehgetan durch einen knappen Sieg oder lange, lange gut mitgehalten, trotz damals schwächerer Offense, besserer Defense, jetzt ist es ja ein bisschen andersrum, die Spiele eng gemacht. Und ich glaube echt, dass die klammheimlich gewinnenden Eagles, wie wir sie auch so schön gesagt haben, trotz Spektakelplays von Saquon Barkley, ja trotzdem irgendwie klammheimlich, dass die denen aber auch wieder schön auf die Füße treten können und dann überraschen können. Weil am Ende des Tages, wenn Jaden Daniels mit seiner Offensive Line das hinbekommt, wofür sie irgendwo ein bisschen stehen und was sie gegen die Steelers halt eben auch im Großteil des Spiels gezeigt haben, dann wird auch diese Eagles-Defense herausgefordert. Und ich glaube auch mit dem ein oder anderen jungen Positionen, bisschen überrascht werden, dass eben nicht alles nur über Terry McLaurin oder sowas läuft oder auch wenn Robinson wieder da ist. Ich glaube, dass die Commanders da wirklich, wenn sie selbstbewusst kommen, wenn sie ihre Stärken haben, wenn sie Jaden Daniels auch ins Laufen bringen, dann kann das auch für die Eagles-Defense, so gut sie aktuell drauf sein mag, echt ein Brecher werden.
So, jetzt habe ich nochmal kurz schon nachgeschaut. Also Brian Robinson ist runter vom Injury Report und so wie es ausschaut, ist er wirklich mit dabei, weil ich finde Brian Robinson, da sind wir dann wieder beim Laufspiel, halte ich schon für eine verdammt wichtige Personalie. Austin Eckler hat sehr, sehr gut gemacht, aber Robinson ist dieser Power-Runner. Eckler ist halt doch mehr auch im Receiving-Game mit dabei. Dieses, in Anführungszeichen, Two-Headed-Monster zu haben, das, was Barkley mehr oder weniger in einer Person ist, hast du bei den Commanders, was ja überhaupt nicht schlimm ist, in zwei Personen. Der hat jetzt zwei Spiele gefehlt. Ich finde, du hast es trotzdem gemerkt, dass er gefehlt hat, diese Art von Running Back. Die Eagles haben in den letzten 4 Spielen knapp 73 Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Okay, die Gegner hießen Giants, wobei Tracy durchaus am Aufwind sich befand, auch wenn er in München einen schwerwiegenden Fehler hatte. Anderes Thema.
Ja, also
Giants, Bengals, Jaguars, Cowboys waren da die Gegner, wo man im Schnitt 73 Rushing Yards pro Spiel zugelassen hat. Ja, sind jetzt nicht die allerbesten. Jacksonville ist wahrscheinlich dann noch das beste Rushing-Team. Trotzdem glaube ich, mit Robinson könnte das gefährlicher werden für die Eagles. Also diese Rückkehr wird verdammt wichtig sein für Washington, weil du eben nochmal die Drives am Leben erhalten musst, Time of Possession Battle vielleicht gewinnst. Ja, und dann einfach scores. Und das traue ich Daniels und Co. durchaus zu. Und mit Robinson nochmal so eine Facette mehr zu haben, gerade auch in der Red Zone, schadet definitiv nicht.
Ja. Am Ende sehr, sehr spannend, eben auch für die jeweilige Front Seven, diesen zweiköpfigen Quarterback-Monster auf beiden Seiten zu verteidigen. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt. Ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeguckt, die Eagles haben 5 der letzten 6 Duelle gewonnen, aber ich habe irgendwie trotzdem immer im Kopf, dass es knapp war. Aber gut, vielleicht auch geirrt.
Aber es ist so ein bisschen das Eagles-Thema gerade so ein bisschen.
Vielleicht. Nein, aber da bin ich wirklich. Ich weiß auch immer nicht, ob die Commanders da ein bisschen Nachteil haben mit ihrer Defense und ihrer Front gegen Jalen Hurts als umgekehrt bei den Eagles. Du hast es ja gerade schon gesagt, gegen den Lauf als auch beim Pass Rush. Da tue ich mich immer irgendwie schwer, aber Es ist halt schwer
bei der Washington Defense, ich habe gesagt, die werden die Secondary attackieren, die lassen ja gar nicht so viele Passing Yards zu, dass du sagst, sie sind halt katastrophal schlecht, weil die immer 400 Passing Yards zulassen.
Korrekt, ja.
War halt erst dreimal der Fall in dieser Saison, dass sie mehr als 200 Passing Yards zugelassen haben. In den letzten zwei Spielen waren es aber auch 5 Passing Touchdowns, die sie kassiert haben. Mhm. Und was halt schon raussticht, ich habe es extra mal nachgeschaut, wenn der Gegner in der Washington Red Zone ist, dann ist es zu 70% auch ein Touchdown.
Mhm.
Also ja. 70% der Red Zone Trips enden mit einem Touchdown, 21 von 30. Und dann ist egal, wie viel Passing Yards du vorher zugelassen hast. Wenn du dann da überlaufen wirst oder ein Pass auf AJ Brown in die Endzone kommt oder auf deinen Tight End, ist ja völlig egal. Ist egal, was dann auf der Uhr steht. Da müssen sie schon verdammt aufpassen, weil die Eagles, so wie sie in Form sind, werden sowas eiskalt ausnutzen. Da wäre Lattimore schon extrem wichtig gewesen, sein Debüt zu feiern.
Absolut, ja. Definitiv. Also ihr merkt schon, da gibt es viele, viele Matchups, die sehr, sehr wichtig und sehr, sehr spannend sind. Also ich würde einschalten. Sag ich auch, wie es ist.
Ja, also das ist Must-See Thursday Night Football.
Das wird echt gut, glaube ich, ja. Definitiv. Haben wir sonst noch was für das?
2.15 Uhr, Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr unbedingt, also live schauen oder halt am nächsten Tag Real Life geht ja auch.
Ja, genau, unbedingt. Dann kommen wir zu einem, ja, vielleicht noch krasseren Spiel, was uns erwartet an diesem Wochenende, oder?
Ja, ist das nicht unser Game of the Week? Dreimal dürft ihr raten, was dann unser Game of the Week ist.
Dann kommt jetzt das
Game of the Week.
Ja, jetzt haben wir es ein paar Mal gesagt und es ist auch zu Recht.
Was? Game of the Week ist das, oder? Das ist unser Game of the Week.
Korrekt.
Game of the Week, Game of the Week.
Spiel der Woche hätte auch irgendwie blöd geklungen als Trainer. Das Spiel der Woche. Ja,
Game of the Week.
Aber, genau, so. Jetzt weiß ich mir, ich wollte jetzt noch irgendwas sagen. Was
Sonntag 22.25 Uhr gibt es auch als Einzelspiel auf der Zone. Das kann man im Second Screen auch so mal schauen.
So, unbedingt, neben der Endzone. Also, nochmal, die Kansas City Chiefs ungeschlagen gegen die Buffalo Bills mit 8 Siegen und 2 Niederlagen. Die 2 Niederlagen gab es, die sind lange her. Die letzte war am Anfang Oktober in Woche 5. Es ist das Topspiel der Woche. Es ist Josh Allen gegen Patrick Mahomes. Es ist so viel. Ist die Bills, die kommen daher mit einer dominanten Offense, die kommen daher mit einer dominanten Defense. Die Chiefs kommen daher mit einer überragenden Defense, mit einer soliden Offense und gewinnen Spiele. Vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, weil ich dich das dann am Anfang gleich fragen wollen würde, Christoph. Ein Endzone-Kommentator, Jaron Steiner, schöne Grüße an der Stelle, falls er es hört. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich das heute erzählen werde, ich werde es trotzdem tun. Hat mir geschrieben und meinte, ich habe eine super Idee für ein Opening für die NFL Endzone am Wochenende. Setz doch jemanden ein Teufelskostüm hin gegenüber jemanden mit einem Chiefs-Trikot und sag, wir machen einen Pakt mit dem Teufel. Du kannst mir alles zahlen, was du möchtest. Ich nehme deine Seele, egal was. Aber wie wär's denn, wenn ihr in Woche 10 mit einem geblockten Field Goal einfach ungeschlagen bleibt? Das wäre doch mal richtig cool. Was ich damit sagen will, ist, egal was den Chiefs entgegengeschmissen wird, sie gewinnen diese Spiele. Können die Bills das ändern?
Ich habe so ein bisschen die Vermutung, wenn es die Bills jetzt nicht schaffen, wer denn dann? Also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf den Schedule eingehen, aber da ist durchaus, wenn die jetzt wirklich die Bills aufschlagen in Buffalo, ist eine 17-0-Saison für die Chiefs nicht auszuschließen. Ich will es nicht übertreiben, da kommen auch nochmal die Steelers, aber sind es keine Granatengegner und wenn du, weiß ich nicht, dann eh schon für die Playoffs qualifiziert bist, lässt es auch 1-2 Prozentpunkte ruhiger angehen. Aber es ist durchaus möglich und Buffalo ist definitiv der schwierigste Gegner, den sie noch haben und ist halt auch immer ein besonderes Spiel. Kannst dich an die 2 Duelle letztes Jahr erinnern? Also wir hatten natürlich das Playoff-Duell, Divisional Round, das war dann ein Auswärtsspiel für Mahomes, kennt er ja gar nicht in den Playoffs, 27-24 für die Chiefs und halt dann in Woche 14 diese Kontroverse um Tony, diese Flagge, die er da bekommen hat, wenn du dich erinnerst, der Touchdown eigentlich für die Chiefs, dann zurückgenommen, 20-17, Auswärtssieg für Buffalo im Arrowhead. Also das waren auch letztes Jahr knappe, aber wie immer begeisternde Spiele, wenn die aufeinandertreffen.
Ja, ich glaube, ich habe das sogar kommentiert, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und ich habe auch eins dieser Playoff-Spiele kommentiert. Und das Komische ist ja an dieser Nummer, die Bills haben die 3 letzten Regular-Season-Spiele gegen die Chiefs gewonnen, aber die 3 letzten Playoff-Spiele gegen die Chiefs verloren. So, und das ist natürlich immer so eine Brisanz, die da mitschwingt. Und ob da Schneebälle geflogen kommen, ob da sich die Jungs auf dem Feld ankrabbeln, das ist einfach eine richtige Rivalität geworden. Und ich glaube, die Bills brennen richtig, den Chiefs eins reinzuwürgen und denen die erste Niederlage zu geben. Ich glaube schon, um dann vielleicht auch ein bisschen aufs Matchup zu kommen, nach all diesen, mit all diesen Geschichten und brennenden Themen, die es da gibt, emotionaler Natur, aufgrund der Historie, der kurzen Historie der beiden Teams in den Duellen gegeneinander. Ich glaube auch, dass die Bills das drauf haben, Christoph, aber vielleicht eine Frage ganz am Anfang, die man adressieren muss. Kincaid angeschlagen, Coleman angeschlagen, Amari Cooper angeschlagen, beziehungsweise die letzten zwei Wochen nicht dabei gewesen. Klappt das auch gegen diese Chiefs Defense, wenn deine Pass-Catcher, also deine Receiver, dein Receiver-Core so ausgedünnt ist und wenn du am Ende nur Shakir hast, um es jetzt mal übertrieben zu formulieren. Natürlich Running Backs noch mit dabei, aber nur mal im Passing-Game.
Also Keon Coleman ist ja schon fix raus mit einer Handgelenksverletzung. Ja. Murray Cooper ist noch questionable, auch mit Handgelenk. Der hat jetzt zwei Wochen gefehlt. Der wäre schon extrem wichtig, weil ich definitiv glaube, Buffalo wird es auf dem Boden, am Boden nicht leicht haben gegen diese Kansas City Chiefs. Die lassen einfach die wenigsten Rushing Yards auch von Running Backs zu. Und du hast ja James Cook, der jetzt nicht so ein reiner Runner ist. Deswegen, je nachdem, was mit Cooper passiert, Kincaid gehe ich von aus, dass er spielt. Cooper war halt schon raus jetzt zwei Wochen. Aber du brauchst einen James Cook in Topform. Und eben nicht nur im Laufspiel, sondern auch im Passspiel. Dass James Cook einen überragenden Tag hat. Ich habe nochmal nachgeschaut bei diesem Duell in Woche 14 damals. Hat er 10 Carries für 58 Yards. Okay, geht. Aber eben auch 5 Receptions bei 5 Targets für 83 Receiving Yards. Wenn er so eine Statline hinbekommt, vielleicht noch, weiß ich nicht, 20 Rushing Yards mehr, glaube ich, wäre es extrem gut für Buffalo, weil du sie auf dem Boden schwer schlagen kannst, die Chiefs.
Ja, und aber dann ist
Cooper, die Gefahr besteht halt, dass er immer noch eine Woche fehlt, weiß ich nicht.
Aber genau, wenn es blöd läuft, ist Coleman, wie gesagt, schon raus, Cooper dann auch, Kincaid angeschlagen und dann hast du nur noch Mac Hollins und Shakir. Und Shakir, den finde ich, den setzen sie richtig gut ein. Mir ist das brutal aufgefallen. Ich habe 2 Spiele der Bills kommentieren dürfen in den letzten, ich sag's jetzt mal einfach mal 6 Wochen, glaube ich. Wie oft der einen Wide Receiver Screen oder die Bälle an der Line of Scrimmage fängt oder klar hinterm First Down Marker und dann losrennt. Also der wird ganz oft in diesen kurzen Wide Receiver Screens oder auch Sicherheitsnetzpässe, wie er sie nennen möge.
Fällt aber lang gegen die Chiefs.
Genau. Und das ist nämlich genau mein Punkt, auf den ich rauskomme. Haben wir alle vielleicht zu viel Game of the Week aufgrund der Historie, weil wenn man das anschauen, ich gebe dir da recht, im Lauf wird's gegen die Chiefs schwierig, aber wenn du dann nur Shakir und bestenfalls Mac Hollins hast, Kincaid wird wahrscheinlich spielen, aber vielleicht nicht bei 100%.
Gehe ich auch von aus, ja.
Dann wird's halt auch da schwierig, oder nicht? Und Josh Allen ist immer eine Bedrohung, auch über einen Quarterback-Draw und Lauf und so weiter. Aber ob das
definitiv, deswegen, James Cook muss eigentlich so ein zweiköpfiges Monster dann am Wochenende sein. Nochmal, also bei Kincaid gehe ich schwer davon aus. Cooper ist eine Prognose schwer zu machen. Coleman ist schon raus. Viel bleibt da nicht mehr übrig. Du brauchst auch mal Big Plays und die gibt dir dann wahrscheinlich vom verbliebenen Personal am ehesten James Cook. Aber ich stelle die Frage mal umgekehrt. Muss es vielleicht gar nicht die Offensive gewinnen? Weil du hast den Josh Allen auch noch, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber vielleicht braucht es das gar nicht also es braucht schon natürlich, um die Chiefs zu schlagen, aber vielleicht kommst du über die andere Unit, über die Defensive, weil Patrick Mahomes spielt jetzt nicht überragend in dieser Saison und also wenn eine Mannschaft für Turnover in dieser Saison steht, dann sind es die Buffalo Bills. Die haben 19 Takeaways schon, nur Minnesota hat 20. Die haben eine Turnover-Differenz von plus 13. Das ist klar der Topwert. Chargers und Steelers kommen mit plus 9 an daher. Also plus 13 ist klar der beste Wert. Haben bisher in keinem Spiel, also die Bills als gesamtes Team, den Turnover-Battle verloren. Was schon krass ist.
Ja, voll. Ja,
das ist zu dem Zeitpunkt der Saison. Deswegen ist es vielleicht eher die Defense, die dir das dann gewinnen kann, ich habe es gerade gesagt, mit Takeaways, Mahomes ist anfällig für Interceptions, jetzt waren es mal 2 Spiele ohne, der hat aber auch schon 12 Picks, dass vielleicht da die Chance für die Bills lauert.
Muss, glaube ich. Ich glaube, wenn du den Druck dementsprechend auf Mahomes ausüben kannst und dann eben, das sagen wir oft, Nummer 87 irgendwie stoppen kannst, den Travis Kelce diese Mitte zumachst, dann hast du gegen die Chiefs echt Möglichkeiten. Das ist immer so ein Thema, das können die Bills schon auch. Ich finde aber, dass die Chiefs, wenn ein Passspiel, im Laufspiel mit dazukommt, und das muss man auch mal sagen, Pacheco ist in einem Trainingsfenster, der wird aber aller Voraussicht nach, ist mein Empfinden, noch nicht spielen gegen die Bills, außer.
Genau, Pacheco und Defensive End Omeniu, den haben sie, oder werden sie von IR holen, aber was ich jetzt gerade vorhin noch ganz aktuell gelesen habe, für Sonntag ist die Chance gering oder eigentlich nicht da, ja, genau, bei beiden.
Aber egal, der war jetzt die letzten Wochen eh nicht da, das ist mir nur jetzt gerade eingefallen, während ich versucht habe, Zeit zu schinden bei dieser Antwort. nein, also die Bills Defense kann diese Mitte auch ohne einen Matt Milano durchaus schließen.
Und Tarron Johnson ist korrekt, mein Schlüssel zum Sieg.
Okay, in der Mitte, in den Pass-Coverage gegen Travis Kelce.
Ob der jetzt dann immer gegen Kelce ist, weiß ich nicht, aber der ist seit Woche 6 wieder mit dabei, der wird von Spiel zu Spiel besser. Tarron Johnson, wenn der auf dem Feld ist als Nickelback im Slot, macht er deine Defense einfach um so vieles besser. Der gefällt mir so abartig gut und er ist nicht der Einzige in der Unit. Ich glaube, dass die Bills diese Chiefs-Offense zu einem gewissen Grad stoppen kann. Und da kommt Tarron Johnson dann eine ganz prominente Rolle zu.
Das heißt, deine Prediction ist dann am Ende des Tages bei diesem Top-Game, wo wir immer von flashy Offenses gelebt haben, das ist ein Low-Score-Game.
Geblocktes Field Goal.
Ja. Nein, aber dann wird's ja, wenn wir den Statistiken so ein bisschen uns daran langhangeln, so was wir gerade gesagt haben, dann wird's eher ein Defense-Game.
Ne? Wie letztes Jahr in der Regular Season, so ein 2017, sehe ich realistischer als ein 42, 36, 70, was auch immer, keine Ahnung. Ist für mich realistisch im Moment.
Bin ich bei dir. Das wird spannend. Also ich glaube schon, dass beide Defenses das Zeug haben, die Offense von den Gegnern, weil wir haben es ja gerade angesprochen, was die Probleme da sind, alles wegzunehmen, was geht, nicht zu viel zulassen kann und dann wird es wirklich eine Defense-Schlacht. Und dann geht es, glaube ich, auch darum, welche Offensive sich vielleicht auch ein bisschen mehr einfallen lässt. Da kennen wir das von den Chiefs ja auch, die dann natürlich dann mit ihren Leuten, jetzt auch der DeAndre Hopkins ja mit dabei, der wird natürlich auch eine große Rolle spielen, die dementsprechend Variable einzusetzen. Das können die Bills halt dann am Ende des Tages vielleicht nicht, ob der Situation, muss man abwarten. Vielleicht sehen wir aber auch ganz viel Josh Allen. Ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen ist der plötzlich wieder dreimal in Folge für 24 Yards oder was gelaufen.
Sprichst mir aus der Seele, den wollte ich gerade noch ansprechen, Josh Allen. Nämlich, das ist schon, also das finde ich noch einen der spannendsten Punkte. Was macht oder was überlegt sich Steve Spagnuolo gegen Josh Allen? Steve Spagnuolo, Defensive Coordinator von Chiefs, der hat immer fantastische Ideen. Was macht er gegen Josh Allen? Und da bin ich selber noch nicht wirklich zu einer Antwort gekommen. Kansas City ist grundsätzlich sehr blitzlastig. Das werden sie diesmal, glaube ich, eher nicht machen. Ich habe auch nochmal nachgeschaut, also die Zahlen mir nochmal angeschaut. Letzte Saison in diesem ersten Duell, diese Tony-Geschichte, da wurde Allen zu fast 37% geblitzt. Im zweiten Duell, dann waren es 29% der Dropbacks, wo er geblitzt wurde. Also haben sie schon deutlich nachgelassen und Josh Allen dieses Jahr gegen den Blitz, das sind wirklich beeindruckende Zahlen, 62% Completion Rate, die sechstmeisten Yards und 11 Touchdown-Pässe bei einer Interception gegen den Blitz. Also als Chiefs kannst du euch sagen, das können wir immer mal einstreuen, aber das ist nicht unser Weg zum Sieg gegen Josh Allen oder das gewinnt uns dieses Duell nicht. Deswegen bin ich extrem gespannt, was Spagnuolo sich da überlegt. Ich weiß es noch nicht. Am Ende ist da doch der Blitz wahrscheinlich, weil er was anderes da noch mit einstreut. Aber Josh Allen mit einem Blitz zu stoppen, das wird nicht funktionieren.
Und das ist genau das, was ich mir auch aufgeschrieben habe in den Zahlen, witzigerweise, im Vergleich zum letzten Jahr.
Sticht halt aus, wenn du es dir anschaust. Ist krass.
Ja, wo dann Josh Allen ja auch noch die ganzen Turnover hatte in der vergangenen Saison. Da war er führend seit ein paar Jahren. Gemeinsam mit Mahomes und auch Lawrence, das nur mal am Rande. Hat sich ja geändert in dieser Saison vor allem. Deswegen sind sie auch in der Turnover-Differenz so gut. Weil Josh Allen damit besser umgehen kann. Und spannend finde ich halt deswegen auch bei Steve Spagnuolo, weil sie ja oft blitzen, aber eben auch immer in verschiedenen, die Amerikaner nennen das immer Blitz-Packages, also aus verschiedensten Positionen heraus. Und da bin ich dann gespannt, was er sich denn da einfallen lässt in genauen Scheme, weil der wird natürlich auch wissen, wie die Bills denn daherkommen. Ich kann mir vorstellen, das meintest du nämlich auch vorhin, dass dann sowas wie mit Shakir so gut wie gar nicht klappen kann. Wenn die aus einem Blitz-Package kommen, wenn Shakir auf einer gewissen Position aufgestellt ist, sie das da adaptieren und dann bricht der Linebacker da durch und entweder fängt er den für einen Pick 6 ab oder er tackelt den Shakir direkt an der Line of Scrimmage oder im Backfield sogar noch. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dann eins wird, was Josh Allen weggenommen wird und dann sehen die Statistiken eben gegen den Blitz auch wieder schlechter aus. Also ich glaube, dass Spagnuolo trotzdem viel blitzen wird, trotz der guten Zahlen von Josh Allen.
Die werden blitzen, natürlich.
Aber eben anders, als wir es bisher kennen. Und das hat man häufiger in dieser Saison schon gesehen, dass sie gegen verschiedene Gegner oft geblitzt haben, aber irgendwie aus ganz anderen Aufstellungen heraus. Und das finde ich sehr beeindruckend.
Reden wir dann von einer Blitzrate von, weiß ich nicht, 40% oder mehr? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir werden uns schon so bei 30 bis 34 oder was vielleicht, höchstens. Ja. Aber ich glaube, anders.
Mich würde es auch nicht wundern, wenn er ihn zu das ist jetzt übertrieben formuliert, zu 60% blitzt, weil Spagnolo sich da irgendwas überlegt hat. Das würde mich auch nicht wundern, das sehe ich jetzt
97% Blitz, so wie ich auf der PlayStation.
In jedem Matchup, ich meine, so hat er einen Super Bowl gewonnen, weil er Purdy völlig benebelt hat. Okay, das hätte man auch verlieren können, aus anderen Gründen, egal.
Ja.
Da freue ich mich extrem drauf, das zu sehen, wie der Josh Allen performt. Und bei den Bills, wenn sie eine Chance haben, klar, Josh Allen, eh klar, dass der gut spielt. Ich erwarte Großes von James Cook, wenn sie es gewinnen wollen. Und in der Defensive halt Teron Johnson. Das sind meine drei. Jetzt haben wir sie alle aufzählen können. Meine drei sind es dann die Ways to Win. Einfach drei Ways to Win, yes. Diese drei Spieler für die Bills.
Kannst du mir nur einen Gefallen tun für alle, die es auf der Plattform schauen? Nicht nur zwei Finger dann reinzuhalten, sonst wirkt es komisch.
Also, es waren drei. Hier der kleine Mini-Daumen. Da war der Bildausschnitt zu klein.
Christophs drei Wege zum Sieg gehe ich absolut mit. Und ich ergänze vielleicht noch eins, was kein Weg ist, wo ich aber eher ganz genau drauf schauen werde, ist, welches Gesicht die Buffalo Bills eben zeigen, weil sie beides gut können. Verletzungen, ja, haben wir jetzt oft genug gesagt. Aber wie willst du dann die Bills, die Chiefs schlagen und was zeigen sie? Weil ich finde, die Bills sind das Team, und das sind sie seit 2 Jahren, die sich mit ihrer Offensive am besten am Gegner adaptieren können. Und genau das wird dann dieses Schachmatch sein gegen Spagnolo und der Defense der Kansas City Chiefs. Und da bin ich unfassbar.
Ich freue mich so. Eigentlich fast schade, dass es dann, also es ist gut, dass zu der Zeit läuft, damit man es perfekt sehen kann, aber eigentlich ist es so ein Standalone-Spiel, ja. Sunday Night Football oder sowas, wobei die Zeit wiederum ganz gut ist. Ihr seht es bei uns eh auf der Plattform, 22.25 Uhr als Einzelspiel und natürlich auch Teil der NFL Endzone, weil, jetzt lass mich kurz schnell nachschauen, das ist auch das einzige späte Spiel. Es gibt diesen Mittelslot, Atlanta gegen Denver und Seattle gegen Niners, auch ein cooles Matchup. Und dann ist Kansas City Buffalo so ein halbes Standalone.
Ja, genau. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil nämlich Tom Brady in im ganzen späten Slot in den USA nicht arbeitet. Ich glaube, das ist auch das Tom-Brady-Spiel bei den US-Kollegen. Und das muss natürlich zu einer humanen Zeit stattfinden, ist ja klar.
Ach so, dass es dann deswegen nicht Sunday Night Football ist?
Ja, genau.
Ah, okay, korrekt. Verstehe.
Ja. Genau, ja, so sieht's aus. Ansonsten haben wir natürlich, wie es gewohnt seid, eben First Night Football gerade schon drüber gesprochen. Dann jetzt heute Nacht um 2.15 Uhr die NFL Endzone um 18.30 Uhr geht los mit Christoph. Du wirst dann wieder begrüßen. Mario hat Gott sei Dank wieder Urlaub.
Gott sei Dank, der geht mir auf den Keks.
Ihr werdet natürlich auf Packers Bears so ein bisschen schauen, kann man schon verraten. Was macht
ihr? Genau, wir schauen auch, das ist jetzt heute ein bisschen... Nee, nicht ein bisschen, ist komplett unter den Tisch gefallen. Die Steelers und die Ravens spielen gegeneinander. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen, weil es auch ein geiles Matchup ist. Aber es gibt ein paar. Absolut. Also auch Seattle gegen San Francisco finde ich tatsächlich ein sehr heißes Matchup. Atlanta, das war auch nicht schlecht. Es gibt viel zu viele gute Spiele. Aber schaut's einfach in der Endzone an.
Genau. Also da ist für jeden was dabei. Und nur der Vollständigkeit halber, Sunday Night Football dann eben Cincinnati gegen die Chargers und Houston gegen Dallas, das Texas-Duell, wenn man so will.
Das
Monday Night dann am Dienstag um 2.15 Uhr. Korrekt. Das ist dann um 3.15 Uhr vorbei. So, sieht's aus. Ja, cool. Also das ist ein geiler Spieltag tatsächlich, ja. Weil selbst sowas wie Houston gegen Dallas ist, wenn man die aktuelle Situation von Dallas ausklammern würde, ja auch ein Kracher, ne? Also insofern.
Eigentlich ja, mal schauen.
Eigentlich ja. Schauen wir mal.
Ich darf's kommentieren. Cool. Bin, glaube ich, schnell wieder daheim.
Okay, sehr gut. Sehr gut.
Das könnte schnell vorbei. Wobei die Texans waren auch da reden wir dann anders mal drüber.
Machen wir nächste Woche.
Wenn die Texans das verlieren, reden wir über die Texans nächste Woche.
Ich glaube, das ist tatsächlich dann auch ein Muss, ja.
Das lässt sich dann nicht vermeiden. Aber jetzt reden wir nicht über nächste Woche. Freuen wir uns auf Woche 11. München vorbei. Es gibt noch wahnsinnig viel zu spielen. Flo, danke dir. Kannst mit der Familie jetzt wieder durch München ziehen.
Ja.
So soll es sein.
So machen wir das. Ja, fällt mir kein blöder Spruch zurück ein. Ja, danke.
Viel Spaß.
Bis
Sonntag. Und euch viel Spaß mit den Spielen am Wochenende. Ciao.
Ciao, ciao.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.